Folge 16. Fabian, ich grüße dich. Diesmal hat's.
Ich habe mir heute einen anderen Schrei überlegt. Den hatte ich, glaube ich,
noch nicht. Sehr schön. Nee, ich glaube auch nicht. Diesmal hat es nicht so lange gedauert wie beim letzten Mal. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, sehr lange gebraucht, um wieder zusammenzufinden zu einer neuen Horrorfolge. Aber diesmal doch ein bisschen zügiger, möchte ich sagen.
Und auch wieder ganz viel Aktuelles. Es gibt ja aktuell viel her. Der Horrormarkt ist am Boomen, am
Blühen. Das stimmt.
Wir haben einen. Warte. Ein Bullenmarkt? Der Bulle guckt nach unten. Der Bär guckt nach. Bullenmarkt.
Bist du jetzt bei den Aktien oder?
Ja, ich habe doch keine Ahnung. Guck mal, doch, Bullenmarkt. Eine anhaltende Phase steigender Kurse an der Börse. Wir haben einen Bullenmarkt im Horrorsektor, weil es kommt.
Ach so. Oh,
viel Output, finde ich. Und viel, was es auch an den Mainstream schafft und viel Gutes.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ja. Viel Gutes dabei. Auch ein bisschen Durchschnitt, aber. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein beim Horror.
Von den Filmen, die wir heute haben, habe ich keinen, wo ich sage, boah, der war richtig scheiße.
Nee, habe ich auch nicht.
Und das kommt ja bei Horror schon leider öfter mal vor. Gut, das sind dann vielleicht auch nicht unbedingt die Filme, die wir hier besprechen. Aber man guckt halt auch schon viel Mist. Und so in letzter Zeit habe ich das Gefühl, außer Backrooms, war da nicht viel Mist dabei. Der hat mir leider nicht so gefallen. Der soll gar nicht Thema sein, den hat Kit ja letzte Woche? Was für ein Jahr haben wir? 2026? Ja, dann war es letzte Woche. Letzte Woche besprochen, der konnte damit deutlich mehr anfangen als ich. Ich glaube aber auch, weil er in der Materie mehr drin war. Ich habe mir so ein bisschen was von diesen Videos angeguckt, das hatte er mir da auch empfohlen, diese Webserie. Und fand die schon so relativ schwer und bin nicht wirklich reingekommen. Und beim Film muss ich sagen, ja, der hat mich, also, weiß ich nicht, irgendwie komplett verloren. Ich habe mich nicht gegruselt, ich habe nichts gespürt. Ich weiß, damit stehe ich, glaube ich, aktuell ziemlich alleine da, weil der und noch ein anderer Film, über den wir heute sprechen werden, wird ja aktuell sehr gehypt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich daran liegt, dass ich mit dem ganzen Thema nicht vertraut bin. Ich saß jetzt auch, ich weiß nicht, ob du den Trailer für Exit 8 gesehen hast.
Ja.
Da habe ich auch so ein bisschen nicht Angst davor, aber da bin ich ja auch gar nicht drin. Ich weiß, das ist ja auch, ich kenne dieses Spiel und ich weiß, dass der Speedrun davon eine Minute geht und sowas. Und das Spielprinzip an sich verstehe ich auch und ist mir auch bekannt. Aber ich glaube, da gibt es ja auch quasi fast schon so eine Subkultur. Ich glaube, das ist nicht so extrem wie damals bei Five Nights at Freddy's, wo ich ja auch komplett ohne Vorwissen reingegangen bin, wo dann auch, boah, hier, guck mal, das ist krass, das ist dieser YouTuber, der Five Nights at Freddy's groß gemacht hat. Und guck mal, da gibt es ganz viele Details. Ich glaube, so krass wird das bei Exit 8 nicht sein. Aber auch vor dem habe ich so ein bisschen, ja, bin ich mal gespannt, ob ich mit dem was anfangen kann. Weil mit Backrooms, ja, leider nicht. Ich habe gesehen, es läuft jetzt im Kino eine neue Version davon.
Ja, Extended. Irgendwie soll's. Es gibt ja in dem Film Tapes oder so, die gefunden werden oder wie oder was oder Aufzeichnung. Und zum Ende wird einer dieser Tapes gezeigt. Also er wird nicht mal eingebaut in den Film, sondern nach dem Abspann soll einfach ein 16-minütiges Tape noch laufen von, ich weiß nicht, ob das von Schwitte Eufor ist oder von Renate Reinswe oder sowas, das weiß ich jetzt nicht, aber viele vermuten auch, das wird wahrscheinlich eh auf YouTube landen, weil sich's generell in diesen ganzen Kosmos da ganz gut einfügen wird.
Ja,
und ich glaube, so habe ich es auch gehört, ich glaube, dass wenn man da drin ist in dieser ganzen Backrooms-Materie, weil vieles soll wohl auch auf YouTube schon erklärt worden sein, so bestimmte Zeichen, die er in dem Film auch mit verpackt hat, so oder visuelle Gimmicks oder wie auch immer so, ne? Ja, ich kenne ja auch dieses Phänomen, dieser Liminal Spaces, so ich weiß aber nicht, ich finde das auch nicht unbehaglich so, ne? Also für manche ist das ja dann eher so unbehagliches Gefühl oder so. Mich holt das auch nicht zwingend ab. Ich bin trotzdem gespannt. Ich werde mir den trotzdem auch noch mal angucken. Vielleicht ändere ich da auch noch mal meine Meinung, aber wollte mich da jetzt auch nicht in dieses Rabbit Hole verlieren und YouTube ballern und dies und das. So, deswegen habe ich es jetzt dann auch erstmal sein lassen. Auch die Zeit hat nicht ganz gepasst, dass ich es ins Kino geschafft habe.
Ja. Ist auch kein, also guck ihn dir im Stream an. Also es ist auch kein Film, wo ich sage, da bietet das Kino großen Mehrwert. Ich bin sehr d'accord mit der Meinung von Ed Sheeran, den ich ja in letzter Zeit irgendwie relativ oft zitiere. Ich habe gemerkt, ich habe, glaube ich, einen ziemlich ähnlichen Filmgeschmack und Meinung zu Filmen wie Ed Sheeran auf Letterboxd, weil er schreibt auch, felt like one of those films that my university educated mates would say, you just don't understand it. At the end of it, when I say I didn't like it. Und so hat es sich angefühlt, so dieses, wenn ich sage, dass den mag, sagen wahrscheinlich viele, ja, du hast nicht verstanden, guck mal, der hat voll die krassen, deepen Meanings. Ja, okay, ja, ich mochte ihn trotzdem nicht, egal, was da reininterpretiert wurde. Also hier folgt Ed Sheeran auf Letterboxd. Er ist einfach nur Teddy. Ich merke immer wieder, guck mal,
ja, er hat auch mal wieder Werbung für Teddy auf jeden Fall.
Ich sehe, der vorletzte Film, den er gesehen hat, ist einer, den wir heute besprechen. Guck mal, was er dazu gesagt hat, wenn wir dann soweit sind. Ob wir da auch übereinstimmen.
Ja, auf jeden Fall, was ich mitgekriegt habe, Backrooms wird auch ein Universe. Also es werden wohl noch mehrere Fortsetzungen folgen.
Das brauchen wir.
Ja, finde ich auch.
Bitte macht mehr Universen aus Filmen.
Und die Frage ist ja, ist das eine Creepypasta? Auf jeden Fall irgendwie ist das in irgendeinem, ist das mal auf so einem Reddit oder im Discord oder so. Es gab wohl irgendwie ein Foto und da ist das ja entstanden. Und ein anonymer User hat dann diese Geschichte der Backrooms erfunden. Und keiner weiß, wer das ist.
Also rein theoretisch war das ursprünglich.
Genau,
Das ist eh so ein eigenes Ding für sich irgendwie.
Genau, rein theoretisch könnten wir auch einen eigenen Backrooms-Film vielleicht machen. Weiß ich nicht, ob die Rechte gesichert wurden, aber eigentlich kaum machbar, würde ich sagen.
Ja, du, wenn du ein Drehbuch hast, ich wäre dabei. Mach mal.
Ja. Gut. Machen wir.
Ich würde als Raum mitspielen.
Ach so.
Bin dann der Raum.
Ich würde aber einen anderen Regisseur dann wahrscheinlich engagieren, der mit deutlich weniger Budget was richtig Gutes gemacht hat. Aber dazu kommen wir später auch noch mal.
Ach so, ich dachte, du willst das selber machen.
Nee.
Nur Produzent. Da kriegst du auch den Oscar dann. Das auch.
Genau.
Als bester Film den Oscar.
Gehe ich auch einfach mit hoch. Und wie heißt der? James Wan hole ich mit ins Boot. Dann gehe ich mit, das ist der von Blumhouse, glaube ich, ne? Dann gehe ich mit dem zusammen da hoch.
Ah, ich dachte gerade, das ist der mit den Tauben. Nee, wer ist der mit den Tauben?
Welcher Typ mit den Tauben?
Der immer Tauben. Immer die Tauben in Zeitlupe. Mission Impossible 2.
Ach so. Ach Mensch, wie heißt der? Ich komme jetzt. John Woo, ja. Ja.
Das tut mir leid, vielleicht ein bisschen racial insensitive, aber sowas gar nicht gemeint. Irgendwie hatte ich den gerade im Kopf. James Ward ist der alles aus Blumhouse gemacht hat, gell?
Ja.
Muss Oder man auch sagen.
Obsession mitgemacht hat.
Ja, Blumhouse. Früher war so, wenn Blumhouse irgendwie als erste Produktionsfirma kam, dachte ich mir so, Mittlerweile sind die auch schon sehr, sehr breit aufgestellt und wissen, glaube ich, genau, was sie machen. Also die haben ihre Jumpscare-Filme, haben aber auch jetzt viel Elevated Horror, viel Atmo-Horror und sowas. Sind ziemlich breit aufgestellt mittlerweile. So probieren auch, glaube ich, so ein Gegenkonstrukt, aber es ist Gegenkonstrukt, aber so zu A24 auch irgendwie so ein bisschen die Stange da zu halten. Ist ganz interessant, wie die sich entwickelt haben. Von diesem klassischen, was waren denn so die Anfänge? War das Paranormal Activity und sowas? War das auch alles?
Ja, ich glaube fast. Ja, das und Saw war doch auch, hat da nicht James Wan sogar beim ersten noch Regie geführt oder so? Ja.
Ist ja auch eine Reihe, also Paranormal Activity, wo ich keinen einzigen gesehen habe. Die muss ich auch irgendwann mal nachholen.
Incoming.
Das war so ein Film, da hatte ich Schiss ins Kino zu gehen, weil ich genau wusste, also weil der halt diesen Jumpscare-Ruf, wir haben es damals noch nicht so genannt, ne? Aber Das war so immer dieses, ja, okay, da guckt jemand in den Spiegel und auf einmal kommt ein lautes Geräusch und dann ist irgendwas im Spiegel. Und sowas wollte ich im Kino nicht angucken. Mhm. Wollte ich damit wahrscheinlich weniger Probleme? Vielleicht gucke ich mir das an. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile auch 18 Filme oder sowas.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich, 7 oder 8 Kinofilme gab es und dann noch 2 Ableger oder sowas oder
bestimmt
3.
Auch, wetten, einer heißt Paranormal Activity 3D. Also 100%. So. Paranormal Activity Franchise. Es gibt Paranormal Activity 2, 3, 4, Paranormal Activity The Marked Ones, Paranormal Activity The Ghost Dimension, Paranormal Activity Next of Kin. Ah, guck mal, das passt ja. Also nächstes Jahr im Mai kommt die große Besprechung. Da kommt nämlich Paranormal Activity 8.
Aha, na dann.
Es gab keinen 3D-Film. Bin ein bisschen enttäuscht. Menschlich auch von James Wan.
Ne? War zu teuer bestimmt.
Vielleicht der 8.
Sie haben ja den Ruf weg, sie kosten nichts und...
Das stimmt, ja, das stimmt. Gut, es macht auch gar keinen Sinn, dass das 3D-Filme sind, merke ich. Es ist Found Footage, oder? Was soll denn 3D-Found Footage sein?
Diese Überwachungskamera, diese Hauskameras halt, ne?
Ja, aber deshalb meine ich, es gibt ja keine 3D-Überwachungskameras. Deshalb, also, wäre ja im Sinne des Films, würde es überhaupt keinen Sinn machen, wenn der Film 3D wäre.
Nee, das stimmt. Ist richtig.
Ja, okay, dann nehme ich alles zurück, James. I'm sorry. Please forgive me.
Okay, Backrooms, Fabian, war ja für dich nicht so erquicklich.
Nee, aber wie gesagt, ich bin da, braucht tatsächlich mich lange aufhalten. Wenn ihr da eine fundiertere Meinung vielleicht hören wollt, dann hört euch gerne die letzte Folge an, was Kit dazu gemeint hat, der da deutlich mehr im Thema drin war. Der das auch vielleicht aus Schisser-Sicht so ein bisschen erzählt hat. Kit ist jemand, der sehr ungerne und sehr unleidenschaftlich Horrorfilme guckt, nicht wie du, nicht wie ich mittlerweile. Deshalb hat er da vielleicht nochmal eine andere Perspektive.
Das kann gut möglich sein, ja. Ja.
Genau. Und ansonsten, womit fangen wir an? Sollen wir mit dem Samara Weaving Double Feature anfangen?
Ja, fangen wir an. Wir haben in der letzten Folge ja They Will Kill You besprochen und haben gesagt, so ja, okay, war ganz solide. Wäre mal ganz interessant zu wissen, wie jetzt Ready or Not 2, Here I Come, dagegen wirkt. Den hatten wir zu dem Zeitpunkt damals ja noch nicht geguckt und den haben wir uns jetzt aber gegeben. Mhm. Wieder von Matt Bettinelli-Alpin und Tyler Gillett und eben Samara Weaving in der Hauptrolle der Grace. Der Film 7 Jahre, glaube ich, nach dem ersten Ready or Not, schließt jetzt aber unmittelbar an die Ereignisse des ersten Films an und Grace muss dann feststellen, dass sie immer noch unter diesem Fluch der Ledomas irgendwie leidet oder irgendwie was mit ist. Sie wird jetzt sozusagen in einen Machtkampf von mehreren Familien hineingezogen und es muss ein neuer Oberhaupt dieses Satan-Kults gefunden werden und sie ist sozusagen wieder in dieser Rolle der Gejagten. Denn das Spiel wird jetzt weitergespielt, nur dass jetzt nicht die zu vermählende Familie sie jagt, sondern eben diese Familien, die nach Reichtum oder nach Macht dürstet. Mit hineingezogen wird ihre Schwester, gespielt von Catherine Newton, die gute Faith. Genau. Und das Ganze spielt jetzt auf den Anwesen der Familie Danforth. Hier die beiden Zwillinge, Sarah Michelle Gellar und Sean Artusi. Und wir haben noch Elijah Wood, der das so ein bisschen als Anwalt alles begleitet. Und noch ein paar weitere. David Cronenberg, Kevin Durant, Nestor Carbonell und so weiter und so fort. Genau. Erstmal so viel dazu. Brauchte dieser Film eine Fortsetzung, Fabian?
Nö. Aber das, also, okay. Damit steht ihr ja nicht allein mit Filmen, die keine Fortsetzung brauchen und trotzdem eine bekommen
stimmt.
haben. Ich fand es auch krass, dass du gesagt hast, 7 Jahre, aber ja, 2019 ist 7 Jahre her. Ich hatte aber auch nicht oft, ich hätte ihn jetzt so 2022 irgendwie geschätzt. Ich weiß auch nicht, wieso.
Ja.
Aber dazwischen haben sie ja noch ein paar
hat sich gut gehalten.
Sie hat sich sehr gut gehalten, ja. Also, ja. Man nimmt den Film auch ab, dass er direkt nahtlos anschließt. Der ist jetzt übrigens auch auf Disney Plus verfügbar. Deshalb haben wir ihn auch gesehen. Also jetzt im Streaming mit drin. Und Samara Weaving und Catherine Newton. Da hat der Film einfach, oder haben die Filmemacher einfach gesagt, komm, wir nehmen also die beiden Scream Queens, die es aktuell so gibt. Weil klar, es gibt viele Protagonistinnen in Horrorfilmen auch aktuell. Aber die beiden, wenn ich die sehe, denke ich, ach, guck mal. Ach, guck mal, ein neuer Horrorfilm mit Samara Weaving oder mit Catherine Newton, den gucke ich mir an. Also die finde ich eigentlich alle immer unterhaltsam. Egal, ob das jetzt hier die Babysitter-Reihe von Samara Weaving ist, die sie gemacht hat. Oder in Scream hat sie ja auch mitgespielt. Catherine Newton, weiß ich noch, dieses Freaky. Und Abigail, hat sie in Abigail, meine ich, glaube ich, auch mitgespielt. Unter anderem mit Kevin Durant, der auch hier wieder dabei ist. Irgendwie sind das alles so für mich.
Ja, stimmt.
Jetzt keine klassischen Horror-Horrorfilme, aber das ist dann dieses ja, sind Slasher irgendwo, Final-Girl-Filme, wo man eigentlich genau die Formel des Films kennt. Und dann geht es einfach nur darum, wie kreativ ist der Film in seiner Umsetzung des Genres, wie kreativ ist er mit seinen Kills, was für eine Chemie hast du jetzt auch zwischen den beiden Schwestern, wenn du hier zwei Protagonistinnen hast. Und wie ist der Ensemble-Cast aufgebaut? Das ist bei sowas, finde ich, ja auch immer ganz wichtig. Das ist ja auch im ersten Ready or Not so gewesen, wo wir, er heißt Adam Brody, richtig? Adrian Brody ist der Oscar-Gewinner, Adam Brody ist Seth Cohen aus OC California.
Ja.
Genau, der im ersten Teil ja mitgespielt hat.
Und stimmt.
Meiner Meinung nach ganz viel dazu beigetragen hat, dass der Film auch so charmant war, neben Samara Weaving. Und hier war es dann halt gleich schon so, okay, Buffy spielt mit, das ist cool. Und Elijah Wood ist auch irgendwie cool. Also da hat dann der Cast erstmal so Vorschusslorbeeren gegeben, wo man gesagt hat, ah ja, komm, der kann nicht scheiße werden. Auch die beiden Macher, Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, war jetzt, klar, die haben den ersten Teil gemacht und den haben sie wirklich gut gemacht, da werden sie den zweiten auch gut machen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, gebraucht hätte ich den Film nicht. Ich hätte damit leben können, wenn die Story von Grace mit ihrer Zigarette, die sie sich anzündet auf der Treppe, in ihrem blutverspürten Hochzeitskleid, was halt auch schon ein ikonischer Look ist, wo auf man auch Fall. So ein bisschen, also sehr konstruiert dafür gesorgt hat, dass sie auch diesen Look in dem Film wieder hat. Das war so ein bisschen.
Ja.
Weiß ich nicht, dann schließt du einfach wirklich nahtlos daran an und nimm sie direkt von der Treppe wieder mit, dann hätte es vielleicht irgendwo ein bisschen mehr Sinn ergeben, aber ist vollkommen egal, ja, das ist ihr Hochzeitskleid, blutverschmiert ist quasi das, was für Mike Myers die William Shatner-Maske ist irgendwo. Ja. Und ich wurde unterhalten. Ich hatte eine gute Zeit mit dem Film. Natürlich ist er vorhersehbar, natürlich ist er berechenbar. Das Ende fand ich auch so ein bisschen okay, da wird jetzt ein bisschen Hektik aufgetragen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht ein kleinerer Rahmen irgendwie runder hätte abschließen können. Wobei, von abschließen also ich finde, mit zwei Filmen ist so eine Reihe auch immer so ein bisschen also mach doch eine Trilogie, dann mach doch eine Trilogie draus. Kannst mir nicht erzählen, dass es jetzt bei zwei Filmen bleibt. Und wenn sie dann im dritten Film noch Jenna Ortega als Cousine mit einbauen oder sowas.
Ja, aber dann sollen sie jetzt nicht so lange warten. So, dann sollen sie wirklich versuchen, das irgendwie zeitnah hinzukriegen. Ich fand das jetzt doch ein bisschen, ich fand das auch in Ordnung. Man hat es nicht wirklich gesehen, dass es so lange auseinander ist. Aber irgendwie hat sich's trotzdem nicht rund angefühlt, weil man jetzt schon so lange das irgendwie aufgeschoben hat. Dann machst du jetzt das nächste Mal irgendwie vielleicht zeitnah hintereinander. So. Vielleicht war die Zeit auch noch nicht reif, ich weiß es nicht. Aber jetzt bringst du einfach raus, so wie es passt. Ich weiß, sie haben ja dann halt, wie gesagt, auch mit Scream, also die Regisseure ja auch mit Scream ein bisschen zu tun gehabt und ein paar Differenzen gehabt, weswegen sie da jetzt ja auch wieder raus sind aus der ganzen Geschichte, glaube ich, ne? Ich muss aber auch sagen, ich fand jetzt auch das Worldbuilding, was der Film aufmacht, fand ich in Ordnung. Man muss es ja irgendwie weiterspinnen und ja, warum stecken da nicht noch mehr Familien hinter, die da irgendwie die Macht haben wollen, so, warum, also fand ich vollkommen fein mit und auch das Setting so hat auch gepasst. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, Fabian. Ach, Elijah Wood. Ich fand die Figur super. Der so vom so als Meta-Typ dann immer mal so auch Regeln einwirft und sagt, so geht das, so dürft ihr das. Fand ich super, hat mir sehr gut gefallen. Da würde ich mich auch sehen in der Rolle. So hätte ich auch Bock drauf.
Der auch so gar keine Aktien in diesem ganzen Spiel hat, dem eigentlich scheißegal ist, wie es ausgeht. Der einfach nur dafür sorgt, hey, wir haben Regeln.
Bisschen Ruhe und Ordnung.
Und die werden eingehalten. Wer wen umbringt und wieso, ist mir vollkommen egal. Aber es gibt Regeln, liebe Leute.
Ja.
Das ist cool, ich
Ja. Und ja, deswegen, also sie machen halt immer durchaus so eine Gimmicks da irgendwie rein und das passt. Gefällt mir. Ja. Also ich wurde unterhalten. Und wenn ich jetzt auch so einen Vergleich ziehen müsste mit dem They Will Kill You mit Zazie Betts. Ich weiß nicht, hier wurde ich besser unterhalten. So, jetzt bei Ready or Not 2.
Ja, ich auch.
Ich weiß, insgesamt ist der andere ein bisschen besser weggekommen, so, aber mein persönliches Unterhaltungsempfinden war hier höher, möchte ich einfach sagen.
Bin ich bei dir, ja. Ist auch, der Film hat auch ziemlich unterperformt. An den Kinokassen, muss man dazu sagen. Ja. Klar, das kann wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass so, wer wollte nach 7 Jahren diese Fortsetzung noch haben? Ich glaube, dass der im Streaming jetzt noch mal relativ oft geklickt wird. Vielleicht auch so bei vielen Buffy-Fans aus Frust, die so gesagt haben, oh, ich freue mich so, endlich neue Folgen Buffy, ein Reboot. Und dann wird sie gecancelt. Ja, dann gucke ich mir etwas anderes mit Sarah Michelle Gellar an. Mhm. Vielleicht ist das doch so ein Nebeneffekt. Oder ist es das Gegenteil, dass die Leute jetzt sagen, nee, ich will die Wunden nicht aufreißen.
Na, ich habe den gestern angemacht. Da war er auf Platz 2 bei Disney+. Also
okay.
Er ist relativ hoch im Ranking auf jeden Fall, genau.
Und ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen.
Ja, ist schon ein bisschen drin. Mhm. Ja.
Ed Sheeran sagt, I love the tone and the humor of these films. Great cast too. Buffy forever. It's weird as fuck, but it's a great plain film watch. Sorry, Ed Sheeran guckt Filme natürlich nur in seinem Privatchat. Da merke ich dann, dass wir uns doch nicht so ähnlich sind. Wobei, ich habe mal, habe ich mal ein Flugzeug angeguckt. Auf dem Handy. Das war sehr, sehr, sehr
so surreal. So, wie sie sich das gewünscht haben.
Genau, so Chris Nolan würde sie im Grab umdrehen.
Ja, und danach gleich Oppenheimer, ne? Babenheimer und so.
Es war nur unser relativ kurzer Flug.
Das war, Ach so.
Aber um hier die Lanze von Nolan zu brechen, er hat ja in einem Interview gesagt, es ist vollkommen okay, wenn man Filme auf seinem Smartphone anguckt.
Okay. Ja. Ready or Not 2. Von uns eine Empfehlung. Gut, unterhaltsamer Film auf jeden Fall. Einige Blutspitzen. Auch interessant, ab 16 freigegeben. Oh. Kommen wir heute auch noch mal zu, wo ich auch einen Film nicht zwingend ab 16 hätte freigegeben, aber ja. Egal. Aber ich habe das nicht zu entscheiden.
Nee, das ist. Wobei, es war auch ein lustiger Job. Ja, wobei, da musst du dir auch richtig viel Bullshit angucken.
Ja, guck dir mal jetzt diese ganze Kontroverse hier um den Uwe Boll-Film an. Ja, okay. Er hat doch da so ein mit Armie Hammer und also der ist ja jetzt irgendwie in Berufung. Ich habe das bloß ein bisschen verfolgt. Also der hat ja keine Freigabe gekriegt in der ersten Instanz und jetzt ist es in der zweiten oder war schon die zweite und auch da gab es keine Freigabe und jetzt muss er, keine Ahnung, jetzt kann er ja so ein Spio-Vermerk kriegen, das dann irgendwie nur wirklich komplett rausgegeben wird, wenn nachweislich du 18 bist oder so. Ja.
Es ist, glaube ich, aber auch nicht schlimm, wenn man den nicht sieht. Also den Uwe.
Nee, ich glaube auch nicht. Soll ziemlicher Murks sein, hörte ich. Also
Uwe Boll und Armie Hammer. Wer hätte, also Mensch, da habe ich mir so viel gerechnet.
Ja.
Nee. Aber falls ihr nicht genug von Samara Weaving kriegt, auf Disney Plus ist Radio Not 2 angelaufen, auf Amazon Prime ist Over Your Dead Body angelaufen. Den habe ich auch noch gesehen, da einfach nur ein paar kurze Worte dazu. Ist von Jorma Taccone, wem der Name vielleicht bekannt vorkommt, das ist einer von The Lonely Island. Also nicht Andy Samberg, und nicht der andere. glaube, der andere heißt Akiva, irgendwie sowas. Akiva Schaefer, genau. Der ist es auch nicht. Sondern, genau, Jerome Taccone. Das ist ein Remake. Das wusste ich nicht. Das hast du mir, glaube ich, neulich irgendwie erzählt, dass Over Your Dead Body ein Remake ist. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Und ja, von The Trip. Von.
Ach, war das auch. Oh,
wie heißt der?
Skandinavisches?
Ja, ein skandinavischer Film. Da spielt doch hier die Rooney Mara mit? Nee.
Hi.
Oder? Spielt da Rooney Mara mit?
2021.
Oder die andere. Gibt so zwei, die ich immer verwechsel.
No Mirror Pass.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay.
Eine von den beiden ist es immer. Dann. ja, und.
Genau, norwegischer Film aus 2021.
Okay.
Und jetzt hier das US-Remake ist jetzt gerade auf Prime angelaufen. Samara Weaving und Jason Segel in den Hauptrollen. Und sie spielen ein Ehepaar, das sich ja nichts mehr zu sagen hat. So dieses typische, eigentlich sind sie nur noch am Streiten. Sie wollen einen kleinen Wochenendtrip machen. Und der Plan von Dan, also dem Ehemann gespielt von Jason Segel, ist es, an diesem Wochenende seine Frau Lisa umzubringen. Und kurioserweise war es auch Lisas Plan, an diesem Wochenende Dan umzubringen. Und beide Mordversuche scheitern und währenddessen kommt Timothy Olyphant, Juliette Lewis und noch einer, weiß ich nicht, ist auch irrelevant, die aus dem Knast ausgebrochen sind und sich jetzt im gleichen Haus verschanzt haben wie unser zerstrittenes Liebespaar und die beiden als Geisel nimmt und jetzt wiederum die beiden umbringen will. Und da kommt es natürlich dann zu allerlei Konfrontationen und Situationen. Sie wollen sich da rauskämpfen und wollen sich aber trotzdem auch noch gegenseitig umbringen und ihren Ehestreit da niederlegen. Und ja, ist auch so ein bisschen. Es ist deutlich weniger Slasher als jetzt Ready or Not 2. Ist trotzdem, ich finde, es passt so in dieses Trope rein. Es passt zu Samara Weavings Filmografie. Es wird Blut fließen, es wird geschossen, gestochen, geschnitten, gebrannt. Und es ist auch ein bisschen Humor mit drin. Es ist aber auch ein bisschen. Also, der hat eine FSK 18. Zum einen, glaube ich, auch schon wegen teilweise Gore. Also Gore auf ganz niedrigem Level, aber es ist blutig, es ist saftig. Und auch, ja, wegen sehr expliziten Szenen, wenn sich dann jemand an jemand anderem vergehen soll und so weiter, ohne da ins große Detail zu gehen. Da sehe ich die FSK 18 deutlich mehr, zum Beispiel, als bei einem Ready or Not 2. Wenn ihr sagt, boah, also zwei Samara Weaving-Filme, das ist mir zu viel. Das kann ich nicht machen. Ich gucke nur einen an, dann guckt Ready or Not 2 an. Mit dem hat man, glaube ich, deutlich mehr Spaß. Wenn ihr sagt, nee, ihr wollt aber so ein zynisches, und da merkt man, glaube ich, diesen skandinavischen Einfluss, auch wenn ich das Original nicht gesehen habe, aber dieses klassische zynische, oh nee, ich bringe meinen Mann um, ich bringe meine Frau um. Ja, irgendwie ist das funny, wir wollen uns gerade gegenseitig umbringen und nicht auf die Mr. und Mrs. Smith Art, sondern so typisch nordischer Humor, würde ich es einfach mal bezeichnen. Dann könnt ihr euch aber Your Dead Body angucken. Oder ihr guckt ihr einfach das Original an. Vielleicht ist das auch eine Idee. Da spielt Samara Weaving nicht mit. Da spielt, wie gesagt, No Mirror Pass mit. Aber das ist ja, kennt man ja als norwegische Samara Weaving. Sagt man ja so.
Genau.
Spätestens genau. Ab heute.
Ja, ja. Ich habe auch noch mal geguckt, was der Regisseur von The Trip gemacht hat. Also Tommy Wirkula. Der hat da auch hier diesen Violent Night gemacht, wo hier Hopper den Weihnachtsmann spielt. Oder Hänsel und Gretel, Witch Hunters, hier Hexenjäger mit
Jeremy Renner,
wie heißt, und
Gemma Arterton. Jeremy,
genau.
Wo er Diabetes hat.
Ja, ja.
Das ist so
dumm. Ach ja, genau. Dead Snow hier, irgendwie diese Nazis und sowas. Und natürlich Spermageddon.
Klar, darf man nicht vergessen an der Stelle.
Ja, ja, Spermageddon.
Hab ich leider verpasst.
Der soll gar nicht so schlecht sein, hörte ich. Ist so ein Animationsfilm, aber.
Das hört sich an, als wäre der von den Machern von Sausage Party.
Ja, das weiß ich nicht, aber Ich hörte, er soll nicht so schlecht sein.
Der sieht irgendwie witzig
aus. Aber ich habe mir auch noch nicht rangetraut.
Kommt auf die Watchlist.
Ja. Das, ist aber das auch kleine Film, Arschloch und Spermageddon oder so.
Den will ich nicht in meine Insta-Story packen, glaube ich. Also das könnte, also allein das Filmplakat mit zwei so Kindern und dann Spermageddon. Egal, auf der Watchlist ist er.
Sehr gut.
Und wir wissen alle, das heißt sehr viel, wenn Filme bei mir auf der Watchlist sind.
Ja. Ja. Ja, ich hab's leider nicht geschafft, den Film zu gucken. Wollte ihn mir aber eigentlich nochmal angucken. Weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich mir trotzdem nochmal an. So, weil ich, um ehrlich zu sein, ich wusste auch nicht mehr, was in The Trip passiert. Ich wusste nur halt noch diese Grundprämisse, dass die sich gegenseitig umbringen wollten. Dass da jetzt auch noch irgendwie Killer, sag ich mal, Unterschlupf suchen, das war mir gar nicht mehr bewusst. So.
Gut, ob das jetzt halt eins zu eins.
Ja, ja, das war, ich hatte mal kurz nachgelesen, das war bei The Trip auch so.
Okay. Genau.
Ja. Sehr schön. Over Your Dead Body bei Prime Video. Für die Interessierten unter euch. Und was ihr jetzt auch aktuell leihen oder kaufen könnt, ist, also auch bei Prime, ich gehe aber auch ganz stark davon aus, dass der relativ schnell bei Paramount, weil er auch von Paramount produziert ist, da dann irgendwie landet, ein neuer Film, der durchaus mit seinem Trailer für den ein oder anderen scary Moment im Kino gesorgt hat, fand ich. Passenger von André Ovredal. Ein, ja, wahrscheinlich auch skandinavischer Regisseur, würde ich einfach mal sagen.
Tatsächlich, ja.
Auch ein Norweger. Ja, siehste. Da schließt sich der Kreis wieder. Aber er macht hier einen Film für den US-amerikanischen Markt und auch der spielt in den USA. Wir haben Jacob Scipio, er spielt den Tyler. Wir haben Lou Lobel, sie spielt die Maddie und Melissa Leo. Die kann man durchaus kennen. Sie ist die Diana. Und Tyler und Maddie als junges Paar beschließen, aus Brooklyn abzuhauen, ihr Leben hinter sich zu lassen und so ein Vanlife zu führen, bis sie dann im Zuge eines schrecklichen Verkehrsunfalls, sag ich mal, diesen Unfallort nicht alleine verlassen. Eine dämonische Präsenz, eine Entität haftet sich an sie, an ihnen, und er wird eben The Passenger genannt. Und je weiter die Reise geht, umso mehr löst sich ihr Rätsel so ein bisschen, aber auch die Realität beginnt sich ein wenig zu verändern. So viel dazu. Wichtigste Frage vorab, Fabian. Wäre das dein Leben? Würdest du so ein Vanlife führen?
Boah, nee. Ich finde manchmal die Vorstellung davon sehr romantisch.
Ja, ich
also,
auch.
Also diese romantisierte Vorstellung. Und ich finde es ja auch schon cool. Ich habe zwei, drei Kumpels, die machen das. Ja. Die sagen sich halt, ja, ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub. Ja, wo gehst du denn? Ja, keine Ahnung. Ich fahre einfach mal mit dem Camper los und dann gucke ich, wohin es mich treibt. Und wenn ich Bock habe, irgendwie 4 Tage dastehen zu bleiben, bleibe ich 4 Tage dort. Wenn ich nach einer Stunde sage, ich will hier nicht mehr sein, fahre ich weiter. Das finde ich cool. Also das ist jetzt natürlich nicht dieses Vanlife, sondern dieses, ich fahre damit in Urlaub. So. Aber ansonsten bin ich eigentlich, ich bin zu großes Konsumopfer. Ich habe so viel Bullshit. Das könnt ihr nicht alles in den Van packen. Ihr habt Geführerschein, das kommt auch dazu. Das ist auch schwierig.
Ja, okay.
Und ich finde Autofahren auch nicht so cool wie viele andere Menschen. Deshalb sehe ich mich da nicht unbedingt. Ich muss sagen, der Van, den haben sie sich ja ganz schön eingerichtet. Er sieht halt auch die Magie des Films deutlich größer aus, als er, glaube ich, ist. Und deutlich gemütlicher. Das kommt ja auch noch dazu. Ich bin kein kleiner Mann. Und also allein das wird dann, glaube ich, viel entzaubern bei mir. Wenn ich dann da drin nicht stehen kann, im Bett nicht liegen kann, weil es zu kurz ist und ich drehe mich einmal um und dann habe ich den Van auch schon durchlaufen. Ich glaube, das sind zu viele Dinge, die dagegen sprechen, als dass ich dann sagen würde, ich würde schon auch mal gern auf dem Burning Van Festival sein. Musste ich sehr lachen tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Burning Van, ja.
Fand ich auch ganz charmant. Ja, es ist ja auch so eine. Ich glaube, in den USA ist es vielleicht noch mal was anderes. Wir hatten es ja auch mit Nomadland so, ne, dass manche ja auch das leben müssen, weil sie gar keine andere Chance haben, sag ich mal. Ne? Also so wirklich dieses Nomadentum oder so. Ich glaube, das ist bei uns jetzt nicht zwingend so der Fall. Aber da scheint es jetzt in den USA ja noch mal so eine eingeschworenere Truppe zu sein, die ja auch so ein bisschen abschätzig so gegenüber unserem Pärchen war, ne? Mhm. Oh, ihr seid ja noch, sag ich mal, gerade mal 6 Wochen unterwegs, so, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das 6 Wochen machen würde, so, ne? Also du müsstest ja an deine Rücklage gehen und keine Ahnung was, so, das wäre ja auch alles, keine Ahnung, ich würde irgendwann, würde mir wahrscheinlich das Geld einfach ausgehen, so. Das wäre, glaube ich, die größte Hürde, die ich zu nehmen hätte.
Das stimmt, ja. Aber die verdienen kein Geld unterwegs, das wird schwierig.
Ja, ja. Aber ich könnte mir das schon auch mal vorstellen, so ein, ja, so 6 Wochen, vielleicht auch länger, würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen durch Europa so tingeln, da hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf. So, aber leben, nee, auf keinen Fall. Das wäre, glaube ich, auch so gar nichts für mich. Nee. Aber sie sind ja auch als Pärchen nicht zwingend der ein und derselben Meinung hier.
Ja, das kommt auch dazu.
Das kommt auch mit dazu. Aber kommen wir nochmal auf den Film zurück. Ich muss sagen, ich fand den Trailer wirklich spooky, als ich den gesehen habe. Und die Szene, die wir im Trailer gekriegt haben, die wird auch relativ schnell hier abgehandelt. Und dann, ja, weiß ich nicht, ist es halt so diese Achterbahnfahrt so ein bisschen oder diese Geisterbahnfahrt, die dieser Film machen möchte, spielt halt viel mit der Entität und zeigt leider viel, was, also nicht viel Neues einfach. Also es ist so dieses Altbewährte. Mhm. Ich finde, Ovredal versucht, eine Atmosphäre aufzubauen, schafft das hier und da, aber kann es nicht halten so und dann verfällt er dann doch irgendwie in so einen Jumpscare und so. Ist irgendwie eine komische Mischung. Es hat nicht so hundertprozentig bei mir funktioniert. Ich fand, das Pärchen hat eine gute Chemie zusammen gehabt. Das hat gut funktioniert. Ich fand, ja, die Story an sich auch gut. Aber hatten wir das nicht schon mal bei Supernatural, so eine ähnliche Folge?
Ich hab's mir beim Ende gedacht. Dieses Ende, als sie da reinfahren, das gibt's 1:1 bei Supernatural. Das ist die Folge, in der Dean auf eine Ex-Freundin, glaube ich, von ihm trifft. In der Stadt, in der irgendwie mehrere schwarze Männer getötet werden. Ist das nicht das?
Ja. Ja, ich glaube.
Wo sie dann am Ende in die Kirche fahren mit dem Auto? Von diesem rassistischen Geist? Also auf jeden Fall gibt es das bei Supernatural. Das kam mir auch wahnsinnig bekannt vor in dem Moment.
Ja. Ja. Und also für mich hätte es halt so, es wäre eher eine Serienfolge als ein Film. So. Also es hätte sich besser in so eine Supernatural-Serie eingefügt, als Supernatural-Folge eingefügt, als jetzt so als eigenständiger Film. Irgendwie hat es nicht so ganz gematcht mit mir. Ich weiß halt auch, worauf sie hinaus wollen, ne? Du hast ja so auch so diese It Follows und Smile Vibes hier und da ein bisschen gespürt, aber da waren die doch ein Ticken besser, wie ich finde.
Muss ich übrigens entschuldigen, falls es ist brutal, wie es hier gerade donnert. Also ich habe keine Ahnung, ob man das hört, aber es ist, also wirklich, es ist brutal. Vielleicht trägt es zur Atmosphäre auch ein bisschen bei.
Ja, das kann gut möglich sein. Ja, ich fand den solide, also so Durchschnitt. Der hat mir leider nicht viel gegeben, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde, der Film hatte zwei Szenen, wo ich echt dachte, boah, das finde ich gerade richtig, richtig cool. Das ist zum einen die Szene relativ gegen Ende, sage ich mal, wo ganz viel nur im Warnblinkerlicht passiert, als er gerade den Reifen wechseln will. Ich glaube, auch das ist nichts, was man noch nie gesehen hat, aber ich fand sie echt gut ausgeführt und
das stimmt.
Da dachte ich so, oh, das finde ich auch stilistisch gerade ein richtig cooles Ding. Und relativ in der Mitte die Szene mit dem Filmprojektor. Das fand ich auch irgendwie ein relatives, uniques Vehikel, dass man dann sagt, okay, wir gucken hier im Freien diesen Film an. Und wir haben keine Taschenlampe, sondern wir leuchten jetzt mit dem Projektor in den Wald, weil wir wissen, da ist irgendwas. Und auf diesem Projektor lief gerade Roman Holiday und das hat irgendwie, das hat, finde ich, richtig gut zusammengepasst und waren auch richtig coole Visuals, die es da gab. Aber ansonsten war der Film halt echt nichts Besonderes. Und das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial und das finde ich, das hatten wir bei Uwe Dahl beim letzten Mal auch schon bei The Last Voyage, die letzte Fahrt der Demeter oder die Höllenfahrt der Demeter oder wie das hieß.
Okay.
Dieses Dracula-Prequel.
Na, den habe ich nicht gesehen.
Weil der hatte auch so atmosphärisch so ein, zwei Kniffe und da war auch mehr drin, aber hat sich einfach nicht über den ganzen Film getragen. Und so geht es mir hier auch. Ich glaube, eine der auch oft genannten Szenen ist ja die Szene, als sie quasi aus dem Fitnessstudio rausgeht.
Ja.
Und über den Parkplatz läuft und dann dieser Van quasi sich immer weiter bewegt, immer weiter weg. Also, ne, sie will in ihren Van gehen, dann haben wir irgendwie, dann meint sie was zu hören, sie dreht sich um, dreht sich zurück, auf einmal ist der Van weiter weg. Und das passiert dann ein paar Mal. Und ja, die Szene, ich fand dieses One-Take cool, aber es hat mich so genervt. In dieser Szene haben wir, glaube ich, viermal den gleichen Shot, dass die Kamera einmal um sie rumfährt. Und ich dachte mir so, oh Leute, ja, ich weiß, ihr macht das, damit ihr gerade diesen Van bewegen könnt.
Mhm.
Aber das viermal in Folge zu machen, ist irgendwie, nach dem zweiten Mal dachte ich mir dann schon, ja, okay,
ja.
Wir haben es verstanden.
Ja. Ja, übrigens wurden da angeblich 17 Takes für benötigt, um diese Szene zu drehen. Und sie hatten nur diesen einen Van, der dann immer weiter nach vorne gefahren wurde. Wobei es, ja, ich sag mal, die Person kann ja weiterhin da drin sitzen bleiben, das stört ja nicht, ne? Mhm. Und fährt dann einfach vor. Aber gut. Ja, war, so wie du sagst, so als Gimmick war es erstmal ganz cool, aber dann war es zu lang ausgespielt. Und ja, Uwe Dahl, der kann, glaube ich, was so, aber irgendwie hat das mit dem, für mich mit dem Drehbuch auf jeden Fall nicht so hundertprozentig gematcht.
Das war halt relativ 0815, das Drehbuch, fand ich so.
Ja.
Und er hat sich zu sehr auch mit diesen Zeichen da auseinandergesetzt, mit diesem Hobo-Science, mit dieser Gaunerzinken heißt das, glaube ich, bei uns im Deutschen, sagt man, gell? Diese Symbole, die dann quasi so Wegelagerer machen, um damit miteinander
zu kommunizieren. Achso, ich kenne das gar nicht, ne? Ich habe auch versucht, irgendwie über Google noch irgendwie was rauszufinden, ob das so ein Ding ist, aber ich habe das gar nicht so.
Zinken, ja. Zinken in Klammern Geheimzeichen. Mal auf Wikipedia, das ist oder gibt es das gar nicht, was sie benutzt hat. Ja, ich finde das Drehbuch ist.
Ach so.
Es war so ein bisschen 0815.
Ich
fand aber auch die Cold Open-Szene, das ist ja die wir hauptsächlich im Trailer sehen, die fand ich schon auch spooky, auch wenn sie auch sehr vorhersehbar war und sowas. Und was, fand ich auch sehr witzig. Der Film beginnt ja und hat ja ganz oft dieses Thema vom heiligen Christophorus. Und ich bin nicht unbedingt ein gläubiger, bibelfester Mensch, aber ich habe tatsächlich auch so eine Kette. Die habe ich immer an. Das ist ja hier der Heilige, der Schutzheilige der Wegreisenden. Und wenn ich so oft unterwegs bin, habe ich mir irgendwann mal so eine Kette geholt und habe die jetzt immer an. Und das fand ich sehr immersives Seherlebnis. Dachte ich so, boah, cool, die sind wie ich.
Aha.
Das hat mir dann vielleicht nochmal mehr gegeben. Also kauft euch so eine Kette, die kostet auf Amazon 10 Euro. Vielleicht ist der Film dann irgendwie viel cooler für euch.
Ah, wer weiß. Ja, bei der Öffnungsszene, irgendwie ist mir das jetzt erst aufgefallen beim Gucken, er geht ja pinkeln in den Wald und ich denke mir so, warum gehst du so weit in den Wald?
Es ist mitten pinkeln, in der Nacht, es ist eine dunkel. Leere Straße.
Geh einfach raus an der Tür und piss los, so, ne, aber gut.
Die Amis, die sind ja ein bisschen genanter als wir.
Ja, das stimmt. Langsam, das stimmt.
Wenn man seinen Piepern sieht.
Ja. Ja, und Passenger, ja, ich weiß nicht, ich würde den, glaube ich, so 2,5 von 5 geben. So, ich bin damit zufrieden, weil er macht halt viel interessante Sachen, so die ich ganz gut fand. Aber so insgesamt hat es für mich leider nicht so ganz gematcht.
Hier würde ich jetzt, glaube ich, sagen, wahrscheinlich ein Film, der im Kino sogar besser irgendwie funktioniert.
Ja.
So dieses kollektive Gruseln und da hast du neben dir vielleicht jemand, der sich bei jedem Scheiß erschrickt und sowas und der reißt dich dann vielleicht nochmal in seiner Angst irgendwie ein bisschen mit. Sowas kann auch ganz gut funktionieren bei solchen Filmen.
Ja, das denke ich auch. Gut, dann gehen wir jetzt zu Obsession. Du sollst mich lieben. Von Curry Barker, der sowohl Regie als auch Drehbuch geführt hat und ja, den treuen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts dürfte Curry Barker schon ein Begriff sein, denn wir haben schon mal im März 25 über Curry Barker gesprochen und seinen YouTube-Kanal. Unter anderem haben wir dort Milk and Cereal besprochen und du hattest, glaube ich, noch mal mehr von ihm gesehen. Du hast noch seine Kurzfilme, die, glaube ich, alle, hattest du alle angeguckt, Fabian? Oder?
Ich hatte The Chair, Warnings und Enigma damals gesehen. Also die drei Kurzfilme.
Ah, ja, okay.
Ja, Milk and Cereal ist ja auch so, war, glaube ich, so ein Stundenfilm. Gell? So
eine Stunde war der, genau.
Zwischendrin. Und jetzt die letzten Wochen auch sehr viele Shorts von ihm gesehen.
Ach so, die ganzen Sketch-Dinger.
Genau, da kommt er ursprünglich her. Und unter jedem Reel die Kommentare, dieser Typ wird mal einen der besten Horrorfilme aller Zeiten machen, so nach dem Motto. Ob dem so ist?
Wir wissen es nicht. Oder doch, wir wissen es. Aber hat's ihr wisst noch es nicht. Noch nicht, ob, ob ihr, ja, egal. Ja, auf jeden Fall, Milk and Cereal hat bei uns beiden auf jeden Fall schon mal irgendwie Eindruck hinterlassen. Ich wollte mir jetzt nochmal The Chair angucken, hab's aber irgendwie zeitlich nicht mehr hingekriegt. Ursprünglich war tatsächlich geplant, The Chair zu verfilmen, also als Langspielfilm zu machen, aber Curry Barker meinte, nee, ich hätte da noch irgendwie was Cooleres am Start, und zwar diesen Obsession, und hat den dann irgendwie den Leuten gepitcht und am Ende haben sie dann gesagt, so, jo, machen wir Obsession. Fühlt sich für uns richtig an. Genau.
Für uns, glaube ich, auch erstmal.
Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Insgesamt hat der Film nur, muss man fast sagen, 750.000, hier steht Euro, kann auch Dollar gewesen sein, gekostet, hat inzwischen irgendwas bei 430 Millionen US-Dollar eingespielt, reiht sich also in eben so eine Riege wie Blair Witch Project und Paranormal Activity ein, also Filme, die eigentlich nichts kosten. Also, ja klar, 750.000 hätte ich auch gerne irgendwie, aber im Verhältnis zu Filmen, sag ich mal, ist das ja wirklich nichts und komplettes Indie-Kino. Und hat das ja jetzt halt eben um ein Vielfaches einfach eingespielt. Und ich glaube, da werden auch noch mehrere hundert Millionen dazukommen, bis der Film, also ja, hat gerade eh einen ganz schönen Hype. Und ich glaube, der ist auch noch nicht ganz zu Ende. Und hat Premiere auf dem TIFF, Toronto International Film Festival, gefeiert, wo Focus Feature sich den dann gekauft hat für 14 Millionen. Und James Wan ist er auch noch mit reingestiegen, irgendwie mit Blumhouse. Ja, so viel erstmal dazu. Interessanten Weg, den Curry Barker jetzt bestritten hat.
So. Und wir haben ihn schon ganz gehypt, bevor er famous war, an der Stelle.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Haben bestimmt auch gesagt, er wird mal richtig groß werden.
Ich kann mich noch daran erinnern. Haben wir eins zu eins so gesagt. Und wenn nicht, dann ist die Aufnahme von damals manipuliert worden.
Genau. Soll ja im Podcast-Game schon vorgekommen sein.
Manipulierte Aufnahme?
Ja.
Bei uns nicht.
Nee, oder irgendwas sollte rausgeschnitten werden und man will nicht oder so. Ich weiß das nicht. Egal. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe nur so Schlagzeilen aufgegriffen gerade. Aber, ja. Im Cast, Fabian, haben wir Michael Johnston. Er spielt den Bär. Ursprünglich wollte Curry Barker Bär selber spielen. Und Michael Johnston sollte seinen Kumpel Ian spielen. Und dann haben sie doch irgendwie das anders gemacht.
Ja, kann man sich jetzt sehr schwer vorstellen.
Ja, ich fand so, wie es jetzt war, war es gut. Irgendwie von Curry Barker, mit dem er irgendwie seine Shorts zusammen macht, dieser Cooper Tomlinson ist das ja, ne? Er spielt hier den Ian. Bears Kumpel und Arbeitskollege, irgendwie sind das alles Arbeitskollegen, sie arbeiten alle irgendwie in so einem Music-Shop. ebenso Indy Navarrete, sie spielt die Nikki und Megan Lawless. Sie ist die Sarah. Lawless ist auch so ein geiler Nachname, hätte ich auch gern.
Gesetzlos. Marco ja, Gesetzlos. Ja.
Marco Gesetzlos. Richtig gut. Ja. Genau, also um die vier dreht sich es eigentlich. Deswegen belassen wir es einfach mal bei den vier Leuten. Ja, worum geht's da, Fabian? Möchtest du?
Ja, gerne. Also Bear ist sehr verliebt in seine gute Freundin Nikki. Er ist so dieser typische gefriendzonte Typ, der es aber auch nicht auf die Reihe kriegt, ihr zu sagen, was er für sie empfindet. Und er hat es jetzt aber vorgenommen und wird sie unbedingt sagen, weil er hat sich ja so sehr in sie verliebt. Und es war jetzt wieder ein krasser Donner gerade.
Das habe ich auch gehört.
Genau, und sie sind eben diese Vierertruppe zusammen mit Sarah und ihr noch und gehen auch regelmäßig zum Pub-Quiz und da hat er sich jetzt vorgenommen, da will er es jetzt endlich sagen. Ian sagt ihm, nee, bitte mach mir das Pub-Quiz nicht kaputt, das ist das Einzige, was ich in meinem Leben habe. Ja, und er ist halt einfach sehr, sehr unbeholfen dabei. Er schafft es nicht so wirklich, mit ihr zu reden. Also man merkt schon, er ist so dieser hopeless in love und kann sich auch gar nicht wirklich konzentrieren, wenn er mit ihr redet und ist auch, also er ist sehr, sehr angetan von Nikki und also gibt es dann die Möglichkeit, dass sie nach dem Pubquiz nach Hause fährt, weil sie nicht mehr mitgehen möchte und dann nimmt er sich fest vor, jetzt sagt es ihr aber und dann steigt sie aus dem Auto aus und sie gibt ihm sogar die Möglichkeit und fragt ihn, Bear, magst du mich? Und statt dass er dann Eier hat, sagt er, ja, als Freundin. Wir sind ja nur Freunde. Er traut sich also wieder nicht zu sagen. Sie geht dann ins Haus und er sagt sich dann auch, boah, ich bin so ein Loser. Ich bin so ein Versager. Und er findet dann ein One-Wish-Willow. Den hat er vorher gekauft, als er ein Kristallhalsband für Nikki kaufen wollte.
Ja.
In so einem Hokuspokus-Laden, sage ich mal. Und da gab es auch dieses One Wish Willow und das sieht halt aus wie so ein kleiner Gag. Und das wollte er einfach so aus Spaß mitnehmen. Man soll es zerbrechen, einen Wunsch äußern und dann geht dieser Wunsch in Erfüllung. Und vor lauter Frustration sagt er dann, dass er sich wünscht, dass Nikki ihn mehr liebt als jeden anderen Menschen auf der Welt. Und auf einmal steht Nikki wieder auf der Veranda und möchte jetzt eigentlich doch nicht, dass Bear geht. Weil sie möchte ja schon, dass er bleibt. Sie möchte eigentlich auch, dass er reinkommt. Und wenn nicht, ja, dann möchte sie mit zu ihm. Sie möchte Zeit mit ihm verbringen, sie möchte bei ihm sein. Und das ist alles, gibt schon so ein bisschen merkwürdige Vibes ab. Sie widerspricht sich mehrfach selbst auch und es scheint irgendwas mit ihr nicht zu stimmen. Bear nimmt sie dann mit zu sich nach Hause. Dort geht es dann weiter mit. Es ist irgendwie nicht ganz klar, in welche Richtung geht das, was passiert hier gerade. Sie landen zusammen im Bett. Es passiert erstmal nichts, weil Nikki sehr merkwürdig ist und Bear die Situation irgendwie nicht ausnutzen möchte. Da kommt es aber doch zum Kuss oder zu. Es bahnt sich mehr an. Und dann gibt es auf einmal wieder einen sehr merkwürdigen Moment, in dem Nikki anfängt, sich zu erschrecken und zu schreien und ihn wegzustoßen, nur um sich direkt danach wieder zu entschuldigen. Und es ist alles sehr merkwürdig, was da passiert. Und so verbringen die beiden quasi die Nacht miteinander. Und ab dem Zeitpunkt sind sie quasi unzertrennlich. Und was uns eigentlich schon relativ schnell klar ist, wird Bear dann auch immer mehr klar. Dieser Wunsch scheint in Erfüllung gegangen zu sein. Denn Nikki liebt ihn jetzt mehr als jeden anderen Menschen auf dem Planeten. Und dass das nicht unbedingt gut enden kann, kann man sich denken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum hat er den Wunsch so formuliert, der Dummkopf? Also, man hätte es auch ein bisschen gediegener machen können. Dann wäre es vielleicht alles gut gegangen. Auf jeden Fall. Weil man muss, also zumindest habe ich das so verstanden, es wird oft gesagt, dass das so dieses Monkey's Paw ist. Sagt es dir was? So dieses, man wünscht sich was und dann versucht diese Entität hinter dem Wunsch, den Wunsch so zu drehen, dass es für dich aber schlecht läuft.
Ach so.
Und so verstehe ich das aber gar nicht. Denn wir haben ja später, wird ja noch ein zwei, also es wird ja auch etabliert, dass dieses One-Wish-Willow bei anderen Leuten funktioniert. Und bei anderen Leuten auch gut funktioniert, bei vielen Leuten auch nicht gut funktioniert. Gibt es auch sehr merkwürdige Gespräche mit der Verkäuferin am Anfang, das ich irgendwie ganz witzig fand. Und es gibt auch die Hilfe-Hotline, die Bär dann ja anruft, um zu sagen, hey, mein Wunsch hat irgendwie nicht funktioniert. Und jemand anderes bricht dann ja hinterher auch noch ein One-Wish-Willow und dessen Wunsch geht ja auch einfach ohne Nebenbedingungen in Erfüllung. Also es liegt auch schon ein bisschen dran, wie er den Wunsch formuliert hat. Und das ist so das große Problem in diesem Film, ist, glaube ich, Bär. Er ist gleichzeitig Protagonist, er ist aber auch Antagonist des Films, genauso wie Nikki irgendwie Protagonist und gleichzeitig Antagonistin des Films ist.
Ja.
Und Nikki muss man ja in, also ich weiß gar nicht, wie viel hier jetzt schon Spoiler-Territorium ist. Ich würd sagen, wir sprechen jetzt eine Spoilerwarnung aus. Wir sagen vorher vielleicht, dass wir den Film richtig gut fanden.
Ja, ich fand den auch unglaublich gut und guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. So, das ist
wirklich ein Brett.
Also mit einer der besten Horrorfilme, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Punkt.
Ja.
So.
Gehe ich komplett mit. Es war für mich quasi Blair Witch Project 2.0, ein Film, wo ich dauerhaft Schiss hatte, dass gleich irgendwas Krasses passiert, dass es eskaliert. Ein Horrorfilm, also der mich so in den Kinositz gefesselt hat, wo ich wirklich, und da sind wir wieder beim Thema, was ich gerade eben gesagt habe über Passenger, was hier halt auch der Fall ist, das gesamte Kino ist mit dir angespannt. Mhm. Und diese Entladungen, die funktionieren dann in so einer großen Gruppe im Kino halt noch mal so richtig gut, wenn du genau weißt, rechts und links, du traust dich gar nicht, dich umzudrehen. Du traust dich manchmal auch gar nicht unbedingt, die Leinwand anzugucken, weil das, was du da gerade siehst, so unangenehm ist, so ein Unbehagen in einem auslöst.
Ja.
Dass man immer so dieses, ja, okay, ich guck mal so ein bisschen nach unten, ich kann mir das, da passiert gerade was. Also, ich sag mal, die Szene im Auto, die Szene auf der Party und die Szene nachts. Also das sind drei Szenen, also ich glaube, die haben mich da hatte ich so Schiss und war so angespannt, weil du genau weißt, das kann jeden Moment hier komplett eskalieren. Und das war so, also so Spaß in Anführungszeichen gemacht. Im Moment nicht. In dem Moment hatte ich Schiss und hatte Angst und war angespannt. Aber das macht Spaß irgendwie, dieses Erlebnis, weil selten lassen mich Filme noch sowas fühlen. Und das hat der hier geschafft. Und ich bin immer erstmal skeptisch, wenn so ein Film so gehypt wird, weil ich dann auch immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, bin ich immer so ein bisschen anti und habe so ein bisschen eine Gegeneinstellung erstmal. Und das hat der Film aber so schnell wieder wettgemacht und hat es geschafft, mich wirklich die komplette Zeit an den Sitz zu fesseln. Ich habe die ganze Zeit gehofft, hoffentlich ist es gleich vorbei. Gleichzeitig aber auch, hoffentlich geht er noch richtig lang. Ich will dieses Gefühl hier gerade nicht loswerden, aber ich will, dass es vorbei ist. Hört sich irgendwie paradox an, aber ich glaube, wenn man den Film gesehen hat oder wenn man diese Art von Film schon mal gesehen hat, dann kann man das nachvollziehen. Und also wirklich Hut ab, das war bisher das Beste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ja. Spoiler, der Film wird nicht meine Top-Liste schaffen. Weil er ist 2025 released worden. Ja. Mhm. Sorry, Curry. Das schon mal an der Stelle. Aber wirklich, ja, also nur Positives, das war ein 5-Sterne-Film für mich, also absolut fantastisch.
Ja, also ich finde auch, also es ist wirklich ganz, ganz großes Kino, so der schafft Dinge, die ich so schon ewig nicht mehr erlebt habe, so, also auch auf physischer Ebene, ich habe teilweise Gänsehaut gekriegt, so bei dem Film, was zum einen natürlich auch an der Leistung von Curry Barker, aber vor allem, glaube ich, auch von Indie Navarette ist. Also, was die abliefert, ist wirklich unglaublich. Und es gibt schon viele, die sagen, ja, Oscar-Season, sie muss. Also, ja, sehe ich auch. Also, würde ich jetzt auch nichts irgendwie Neues dann wahrscheinlich erzählen, so, aber es ist wirklich unglaublich, was sie dort abliefert. Und ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es irgendwo gehört in irgendeinem Podcast. Angeblich sollen sie halt so Szenen, diese ganzen Szenen, die so auch so unbehaglich sind, teilweise mehrfach gedreht haben und ihre, also sie soll dann teilweise einen anderen Mut aufgelegt haben, also eine andere Stimmung aufgelegt haben, was sie dann so hin und her geschnitten haben, damit es für uns irgendwie so weird und uncanny, also dass sie die gleiche Szene sowohl fröhlich gespielt hat, als auch traurig, als auch freaky Nicky war oder so.
Ich finde, das merkt man ganz gut in der Szene, als sie zu ihm geht und sich für die Nacht davor entschuldigt, wo sie dann sagt, ja, sie war auf MDMA. Und ja. Weil da ist mir das auch aufgefallen. Da gibt es so einen krassen Schnitt. Ich meine, das muss es nicht unbedingt sein, dass das dieses jetzt unterschiedlich gespielt, sondern kann eine unterschiedliche Anweisung gewesen sein. Da ist sie immer so ein bisschen im Halbschatten und fragt so, ja, Bär, jetzt sag mal, magst du mich? Und dann schaltet es auf ihn und dann schaltet es wieder auf sie. Und auf einmal steht sie so ganz fröhlich da und ist richtig im Licht. Ja. Und dann gibt es wieder einen Schnitt und dann ist sie wieder im Dunkeln. Und also auch das, es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie der Film es schafft, dieses unangenehme Gefühl auszulösen. Durch solche Mood-Switches, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Durch irgendwelche merkwürdigen Stop-Motion-Bewegungen, die auf einmal drin sind. Oder denkst, what the fuck, was war das gerade? Und auf so viele Art und Weisen. Und das, oh, wirklich. Und der Film hat mich lange beschäftigt. Ich habe noch, also ich denke immer noch über den Film nach und über Szenen in diesem Film, weil ich mir denke, das war so krass. Und auch das hat ein Film bei mir lang nicht mehr verursachen können.
Also jetzt hier auf jeden Fall krass Spoiler-Territorium. Guckt es euch an, so Punkt.
Ja.
Und wir gehen jetzt halt rein. Du hattest schon gesagt, so dieses Spiel mit Licht und Schatten war auch richtig, richtig gut. Teilweise hast du halt ja die Nikki nur so im Schatten zu stehen und du siehst auch gar nicht, also du hast ja nur so eine Silhouette oder so zu sehen und das finde ich halt auch stark, wie er das macht, so das ist sehr schaurig und es gibt dir ja auch gleich noch so mit, so ja, okay, ist halt eine Entität da, also ne, diese Entität ist da irgendwie so, das fand ich von Curry Barker einen extrem guten Kniff einfach, so generell dieses Spiel mit Licht und Schatten, so hat mir sehr gefallen, ja.
Ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich da an diese erste Nacht oder an diese zweite Nacht quasi denke, wo er nachts aufwacht und sie einfach hinten in der Ecke steht.
Ja.
Und auch diese Szene mit den Blumen kommt, wo ich, Alter, was ist das hier? Ich will da gerade nicht, aber ich will aber schon hingucken.
Oh doch, ich war komplett angespannt auch die ganze Zeit und habe mir das angeguckt, auch die Szene, wo dann morgens er will los zur Arbeit oder so und dreht sich um und wir sehen eigentlich nur sein Gesicht und dann schwenkt so langsam rüber und sie hat die ganze Tür zugeklebt. Ich sag, wow, das ist schon heftig gerade.
Das ist schon krass, ja.
Und so diese ganzen Ideen da drin, also es war wirklich geisteskrank. Auch die Nacht, die du angesprochen hast, auch wie sie dann ja schreit, also wie sie in diesen in diesen Ton, hast du das im Original oder im Deutschen geguckt?
Nee, ich habe ihn in der OV gesehen.
Im O-Ton. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig in dem Film. Ja. Ich werde mir den auch mal im Deutschen angucken. Aber auch, was sie ja mit ihrer Stimme dann anstellt. Und das soll wohl nicht bearbeitet worden sein. Das soll sie wohl so rausgeschrien haben, so wie sie es war. Auch, wo sie denn da im Bett ist und Stay brüllt, so, wo ich denke, Alter, ist ja krass. Also, keine Ahnung. Und die krasseste Szene für mich, da muss ich auch sagen, die habe ich ein zweites Mal, da habe ich mir selektiert diese zweite Szene nochmal rausgeholt. Ja, das war nicht ganz, war wahrscheinlich nicht ganz legal, liebe Leute da, aber ich wollte gucken, ob diese Szene das nochmal für mich schafft. Das ist im Prinzip nach dieser Party, wo sie dort sind, wieder zurückfahren. Also sie hat sich ja das Gesicht blutig geschlagen und sie sind erst in der Küche und er explodiert dann, ja, und sagt so, ja, das ist hier irgendwie nicht real und vielleicht sollten wir mal irgendwie eine Pause machen, mal eine Nacht, jeder schläft wieder bei sich und so. Und sie jammert und verfällt so wirklich so theatralisch und schreit ihn dann auf einmal auch so an. Und da geht sie auch dann so dieses Stop-Motion-mäßig so doll zurück, so, oh, fuck, hab ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Das habe ich, und auch beim zweiten Mal hat es mich komplett gekriegt, so, ne, es war so, so scary irgendwie.
Das ist auch das, wo sie dann das so kurz tut, als würde sie auf ihn losrennen, so dieses, was ist hier los?
Ja.
Und wie sie dann sagt, oh ja, dann werde ich mir einfach die Pulsadern aufschlitzen und werde ganz langsam ausbluten, diesen Moment genießen. Und dann so, ja, okay, oder
wir bleiben einfach beide.
Okay, alles klar, ja. Das, wirklich, es ist, der ist ein Brett.
Ja.
Der Film ist einfach ein Brett. Ich fand auch die Szene auf der Party, wo du auch genau weißt, oh, es wird gleich so eskalieren, als dann auch noch Flaschen drehen oder weiß gar nicht mehr, was sie spielen. Und er dann quasi Sarah küssen soll und du genau weißt, fuck, das wird gleich, das wird gleich sowas von eskalieren. Und es kommt dann doch nicht so, wie man denkt. Und es, und dafür dann entlädt sich dann später im Auto, wo du eigentlich so eine Szene hast, wo du sagst, boah, das ist jetzt hier gerade mal in dem Auto mit den beiden eine Szene, also mit Sarah und Bear, wo man sagt, ey, eigentlich ist das gerade richtig angenehm. Aber du weißt, mit jedem Schnitt zwischen den beiden hin und her. Und das ist auch ganz viel, was der Film mit dem Negativraum irgendwie macht. Bei jedem Schnitt erwartest du, dass Niki gleich dasteht. Und dann kommt es doch noch mal ganz anders und es reißt dich wieder komplett. Du wirst wieder komplett erschrocken und scheißt dich komplett ein. Und
ja, aber da muss ich auch sagen, wie clever das tatsächlich dann auch ist, wenn diese Szene kommt. Das ist mir dann beim Gucken halt, also zum einen super unangenehm. Also ja, sie knallt ja dann halt den Kopf von Sarah gegens Lenkrad. Aber dabei bleibt es ja gar nicht. Also ist ja nicht nur so, dass sie den Kopf gegens Lenkrad knallt, sondern sie nimmt ja noch einen Ziegelstein zwischen Kopf und Lenkrad. Was andere Filme wahrscheinlich überhaupt gar nicht, also andere Filmemacher auch vermutlich gar nicht berücksichtigen würden. Auch ich hätte das gar nicht berücksichtigt. Aber es macht total Sinn, weil so ein Lenkrad alleine vielleicht nicht das mit dem Gesicht anrichten würde, wie wenn noch ein Ziegelstein dazwischen ist. Und vielleicht nicht zwingend zum Tod führen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert und werde ich wahrscheinlich auch nicht. Aber es hat für mich einfach total Sinn gemacht, da noch einen Stein dazwischen zu haben, der wirklich einfach eine gewisse Härte da noch reinbringt. Ja, also die Entscheidung, die Carrie Barker da getroffen hat, die finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ich hätte minimal ein kleines Manko. Für mich sind die Freunde in der Beziehung zu sanft. Ich glaube, wenn das bei mir im Freundeskreis so wäre, ne, keine Ahnung, ich finde da mit jemandem zusammen, auch innerhalb des Freundeskreises und man ist da jetzt irgendwie wirklich auf so einer ganz weirden Beziehungsebene. Ich glaube, da wären meine Leute deutlich drastischer mit mir und würden deutlich mehr intervenieren, als es hier passiert in dem Film. Zumal ja es ja auch klar wird, dass Ian ja auch noch was mit ihr hatte oder hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, also aber das ist so auf der Story-Ebene maximal Nitpicking, so wo ich sage, so das fällt gar nicht auf, aber so das wäre so das Einzige, wo ich gesagt hätte, so ja, okay, wenn ich einen Kritikpunkt suchen würde, dann da. Aber sonst macht er halt ganz, ganz viel richtig. Auch, ich finde ja auch, was der Film erzählt, so dann mit eben dieser Beziehung, ne, diese toxische Beziehung und dieser ganzen Obsession. Wer hat hier wirklich diese Obsession? Ne, keine Ahnung, du gehst ja so krass in dieses Manipulative rein, in Täter-Opfer-Umkehr, diese klassischen Rollenbilder verschwimmen, aber auch gleichzeitig, weil teilweise denkst du ja auch so, ja okay, Niki ist jetzt hier irgendwie gerade so dieser, in Anführungszeichen, wenn man mal diese klassischen Rollen nimmt, dieser maskuline Part und unterdrückt ihn so sehr, ne, und ja, hat mich halt komplett abgeholt und ich glaube, wenn man da auch richtig tief reingehen will, findet man da auch ganz, ganz viel so und das finde ich auch noch mal umso bemerkenswerter, weil Cary Barker ist ja auch noch gar nicht so alt. Der ist gerade mal 25 oder 26 Jahre alt. Also, und es ist so ein erwachsenes Thema, was er da ja auch, sag ich mal, bespielt so. Chapeau, also richtig, richtig stark.
Vor allem ist es, glaube ich, ein Thema, mit dem jeder irgendwie was anfangen kann. Und deshalb kommt der Film, glaube ich, auch so gut an. Weil also gerade dieser Anfang, da spreche ich jetzt für mich, weiß nicht, ob ich da für alle, für viele spreche. Ich glaube, in der Situation waren viele schon so dieses, man wird gefriendzoned, man ist aber verknallt. Man ist vielleicht auch mehr in die idealisierte Version von der Person verknallt, als in die Person wirklich, weil man sich im Kopf irgendwas aufgebaut hat. Und man traut sich aber nichts anzusprechen. Und ja, dann hätte man vielleicht, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, sie auch das einfach gewünscht und ohne da wirklich großartig drüber nachzudenken. Und deshalb ist er ja am Anfang schon auch so, man hat Mitleid mit ihm und denkt sich, oh Gott, der Arme, ja, so hat das ja gar nicht gemeint. Und je mehr wir dann aber über die Situation erfahren, desto klarer wird, ja, Bear ist aber eigentlich unser Antagonist, weil dass das jetzt mittlerweile hier nicht mehr normal ist, was passiert, und dass er das trotzdem immer noch rechtfertigt, weil er lieber mit dieser kaputten Version von Nikki irgendwie zusammen sein will, die er kaputt gemacht hat, statt da irgendwie Konsequenzen draus zu ziehen. Und ich sag mal, spätestens in dem Moment, wo er bei der Hotline anruft und in diesem Moment, willst du mit Nikki sprechen? So wie, ja, ich kann dir Nikki geben. Und du hörst, man ist quasi in der Psyche der echten Nikki, die in ihrem Körper gefangen ist und die einfach nur schreit, weil es für sie unaushaltbar ist und er dann trotzdem weitermacht und die ja auch immer mal wieder durchkommt, die echte Nikki. Gerade nachts, als er sie rausschleicht und sie sagt, ey, Bear, bring mich um. Ich bin hier gefangen, bring mich um. Und er dann nur so quasi dieses, ach, es ist so schlimm, mit mir zusammen zu sein. Mhm. Und das ist ja allerspätestens der Moment, wo jeder sagen muss, okay, wir wollen Bear tot sehen. Weil er ist dieser Pick-Me-Typ und er ist dieser Manipulator und er trägt schon sein eigenes Päckchen und er ist schon schuld an der ganzen Situation und er nutzt sie aus, die in ihrem eigenen Körper gefangen ist und Sklave irgendwie seines Wunsches ist und so. Und das ist schon alles irgendwie sehr komplex auch das ist so ein Punkt, wo man sehr viel noch drüber nachdenkt. Und ist das jetzt ein Happy End? Ist es kein Happy End? Wie geht's der echten Nikki am Schluss? Wird die jemals wieder ansatzweise ein normales Leben leben können? Wahrscheinlich kommt sie in den Knast. Sie hat halt jemand erschossen. Sie hat jemanden den Kopf eingeschlagen. Gut, Bear hat sich selber umgebracht. Das war das Mutigste. Mhm. Selbst das hat er sich nicht getraut. Selbst da war er dann ja zu pussy genug am Ende.
Das stimmt.
Nicht zu pussy, macht keinen Sinn, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Da habe ich mich auch gefragt, wirken Tabletten so schnell?
Das weiß ich auch nicht.
Aber
ich finde, dieses Bild dreht sich ja dann halt so im Laufe des Films, ne? So wie du sagst, so vom Protagonisten zum Antagonisten, so, ne? Weil er kriegt es ja mit, dass da irgendwas nicht stimmt, so, ne? Und trotzdem hat er zum Beispiel Sex mit ihr, so, ne? Mhm. Also auch da gab es ja diese eine Szene, wo sie auch einfach nur eigentlich leblos da lag und das über sich hat ergehen lassen, so sah es aus, so, ne? Und so wie du sagst, also auch wo er in der Hotline dann ist, er will es ja nicht mal rückgängig machen, er will nur seinen Wunsch eigentlich optimieren, sodass sie nicht mehr so ganz verrückt ist, wie sie ist, so, und boah, weiß ich nicht. Und dann,
aber das war auch schon, und das macht der Film halt auch gut. Wenn der Film Comedy macht, dann macht er das auch schon sehr gut. Ja, also gerade diese Szene so, ich will meinen Wunsch ändern. Du willst ihn zurücknehmen? Nee, ich will ihn ändern. Ja, wir können ihn nicht ändern. Dann will ich ihn zurücknehmen. Ja, das können wir auch nicht. Warum hast du mich dann gefragt? Ja, keine Ahnung. Also der schafft es dann trotzdem auf einmal so einen richtig lustigen Moment eigentlich einzubauen. Und dann direkt wieder so, fuck.
Ja. Und was ich halt auch cool fand, dieses Gedicht, was Nikki dann auch aufträgt mit diesen Hänsel und Gretel und so. Und das suggeriert ja, weil ich finde, zum Anfang macht der Film so ein bisschen, gerade weil Nikki ja noch mal ankommt und ihn fragt so, ja, pass auf, wie sieht's aus? Willst du was von mir, ja oder nein? So, irgendwie hat man, also ich hatte immer so ein bisschen doch diesen Funken, so, da könnte auch was bei ihr sein. So.
Wenn er sich einfach getraut hätte, die Wahrheit zu sagen, ja.
Genau, aber spätestens mit dem Gedicht ist es für mich irgendwie zusammengebrochen, weil ne, Hänsel und Gretel, Geschwister und sowas, mhm, und Hänsel, du bist bei mir und so. Und für mich war es eher so, ja, okay, für sie ist er wie ein Bruder. So, und okay, dann wird das wahrscheinlich nichts auf dieser Ebene. Sie liebt ihn, aber nicht auf der Ebene, so, ne? Und ich finde halt, das kristallisiert sich halt immer mehr raus, so, dass es dann halt eben Bär dann, also er kennt ja auch nicht den, für ihn ist es ja, gibt es ja auch keinen Unterschied zwischen einer Love Story und einer romantischen Geschichte, mhm, so ungefähr, so, ne? Also, so, dass er da sehr eindimensional einfach dann ist, so, und auch dann halt happy ist, dass er jetzt nicht mehr einsam ist und die Frau seiner Träume hat und sowas und sie dann halt einfach auch benutzen kann, so wie er es möchte. So, das war schon, ja, war schon ein sehr interessantes Seherlebnis und ich freue mich, den nochmal zu gucken, auch wenn er ganz, ganz viel gemacht hat mit mir. Ich glaube, das wird wirklich auch wieder ein Film werden, wenn es da irgendwie so ein schönes Mediabook gibt, würde ich mir das, glaube ich, holen. Bin sehr begeistert von dem Ding, auf jeden Fall. Ja.
Komplett, komplett bei dir. Sollen wir noch gucken, was Ed Sheeran gesagt hat?
Ja, sehr gerne.
Ed Sheeran hat 5 Sterne gegeben.
Oh, auch?
Und ich auch. Hat gesagt, ich auch. This freaked the shit out of me. I think 'cause so much of it felt familiar, but bloody hell. What a movie. Shows a great idea, doesn't need a huge budget. Let's do more of this and less remake superhero movies.
Also, warum?
Auch da. Naja, mehr sowas als irgendwelche Superheldenfilme.
Ach so, ja, 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 ja.
Und halt auch so dieses felt familiar. Ne? Ich glaube halt auch so wegen diesem Anfang so, ja, kennt man irgendwie die Situation. Wurden alle irgendwie schon mal gefriendzoned und wären da gern rausgekommen. Ja. Manchmal ist es vielleicht besser, wenn man es nicht macht.
Carrie Barker hat auf jeden Fall seinen Leuten oder den Schauspielern auch nochmal so gesagt, so, ja, guck mal Hereditary nochmal und Midsommar. Auch, ne, Ari Aster ist, glaube ich, auch durchaus so jemanden, den er gut findet. Pearl hat er auch nochmal angucken lassen, also gerade Pearl und Nikki haben durchaus Parallelen, so, ja, das sehe ich auch. Also ich finde, der weiß schon, was er macht. So. Und wir haben es ja auch oft, dass Comedy und Horror oft beieinander liegen. So, ob es jetzt eben Jordan Peele ist zum Beispiel, der genau in diese gleiche Kerbe tritt. Weil ich glaube, so Horror und also die Spitzen, die im Horror sind, die sind halt letztlich auch diese pointierten Dinger, die du ja auch im Humor brauchst. Und ich glaube, die wissen dann schon ganz genau, wo welche Knöpfe sie drücken müssen, um die Pointe zu kriegen. Im Horrorgenre ist es dann halt eher eine bittersüße Pointe wahrscheinlich. Und so auch fand ich auch das Ende nicht zwingend bittersüß, aber sehr bitter irgendwie für Niki, die da so jetzt ganz alleine irgendwie ist mit sich und mit dem ganzen Scheiß, den sie da durchlebt hat, so, ne? Aber da bin ich, also da, weiß ich nicht, da habe ich mir auch so Gedanken gemacht, so, wie geht's der überhaupt so in dem Moment jetzt so? Und ich finde, der Film macht so viele Ebenen auf, die man gar nicht so beim Einmal gucken irgendwie bewerkstelligen kann. Also der ist wirklich, ja, meisterhaft einfach. Also und das bei so einem niedrigen Budget, krass. Also, doll.
Guckt ihn euch an.
Ja, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Ich bin gespannt, er macht wohl jetzt Texas Chainsaw Massacre, einen neuen Film. Mal gucken.
Auch da bin ich unbeschriebenes Blatt, aber weiß ich nicht, ob ich mir das aktuell irgendwie vorstellen kann. Mach so, wie Ed Sheeran sagt, mach mehr Original-Tricks.
Ja, bin ich auch der Meinung. Also, weil er hat ja gute Ideen. So, ne, scheint ja irgendwo standen es bei Wikipedia, glaube ich, wie er auch auf diese Ideen gekommen ist. Er hatte, was hatte er gesehen? Eine Simpsons-Folge. Und dann kam ihm die Idee von Obsession. Ja.
Gut. Das finde ich auch irgendwie. Ja, klar, die Simpsons. Er ist einer von uns, Curry Barker.
Ja. Ja, mach weiter so. Ja, es gibt auf jeden Fall auch so ein paar kontroverse Diskussionen, weil die Leute am Set natürlich nicht wahnsinnig viel Geld verdient haben und der Film jetzt so einen krassen Erfolg hat. Ja, kann Curry Barker wahrscheinlich eher weniger für. Frage ist, ob die noch mal ein bisschen entschädigt werden. Wäre wahrscheinlich nur fair, weil damit hat vermutlich auch keiner gerechnet. Aber das, gut, das ja, müssen die unter sich ausmachen. Mindert nicht das Seherlebnis, was wir hatten, Fabian.
Ja, und wenn ein Oscar dabei rauskommt, ist doch auch okay.
Gibst du ihm Chancen? So,
ihr.
Im Schauspiel ihr würde ich auch so sehen. Glaubst du, original Drehbuch? Oder ist es zu doll für Hollywood?
Ich weiß nicht, macht Timothy Chalamet noch einen Tischtennisfilm dieses Jahr? Dann damit schwierig wahrscheinlich. Ja, guck mal, Dune musste ja, es wird ja nominiert. Ach so.
Aber es ist ja adaptiertes Drehbuch.
Ja. Ich weiß ehrlich gesagt, ich bin im Oscar, also Oscar-Rennen kann man jetzt ja irgendwie 7 Monate vorher noch nicht wirklich sagen. Ich finde es bei ihr schon, also ich finde es krass gespielt einfach. Und
ja.
In den letzten Jahren wurden die auch immer mal wieder, so Demi Moore wurde ja auch für, ist Demi Moore The Substance, ja, gell?
Ja. Und Sinners war ja auch oft nominiert zum Beispiel, ne? Hat auch vieles gewonnen. Kommt ja auch mit dazu. Also sie sind ein bisschen mutiger geworden.
Kriegen. Und gut ist, also da müsste es noch viel kommen, wo ich dieses Jahr sage, boah, die hat das aber noch mal deutlich besser gespielt. Aber es ist, ich meine, kommt ja auch noch.
Zendaya
hat 8 Filme gemacht dieses Jahr, da ist vielleicht auch einer dabei.
Mhm.
Wobei ich sagen muss, also ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Zendaya in The Drama und hier Indina Verity in Obsession, ja, da wäre es aber eindeutig. Ohne damit jetzt irgendwie Zendaya runter zu buttern.
Ja, okay. Naja, sie kommt ja bald wieder angeflogen mit Spidey.
Ja, jetzt erstmal mit Odyssey und dann mit Spider-Man und dann mit Avengers. Ach, Odyssey und dann mit Dune.
Auch noch mit.
Also, die verdient noch ein paar Mark dieses Jahr.
Ja. Aber ich glaube, der Indie Navarrete sollten auch alle Türen offen stehen.
Das glaube ich auch.
Ich hoffe nur, dass sie ein gutes Händchen beweist und nicht untergehen wird in dem Dschungel und dann endet wie manch anderer.
Wir drücken die Daumen.
Ja. Wir drücken die Daumen. Und Curry Barker macht gute Filme. Bleib so, wie du bist. Du könntest wirklich einer der spannendsten Horrorregisseure der nächsten Zeit werden. So, bis jetzt hast du mich nicht enttäuscht, sagen wir es mal so.
Ja, und wenn ihr Obsession mochtet, dann guckt euch auch gerne Milk and Cereal an.
Ja.
Guckt euch die Kurzfilme an. Die sind auch alle sehenswert. Auch wenn, also, da jetzt keine großen Erwartungen stören, da ist Obsession schon noch mal 3-4 Stockwerke weiter oben.
Ja, auf jeden Fall. Achso, und ich war sehr überrascht, dass der ab 16 ist. Muss ich ehrlich sagen. Also ja, der hat nicht so krasse Geschichten drin, aber weil er halt die Themen so, wie sie sind, bespielt, weiß ich nicht. Und wie gesagt, der hat mich gekriegt so. Also ich hatte Angst. Ich habe keine Angst. Doch, ich habe auch Ängste, aber nicht da Angst bei sowas bis jetzt.
Ja, ich weiß dann halt nicht, wie sowas gewertet wird. Aber also ich sag mal, allein die Szene mit dem Stein und dann auch, wie sie danach drapiert ist, als er in die Wohnung kommt.
Oh ja, das kann schon mit dazu.
Schon auch eher.
Und die Katze. Die Katze haben wir es auch gar nicht. Oh ja, ach Mensch.
Rest in Peace an der Stelle.
Ja. Sally? Sally, glaube ich, heißt die Katze, ne? Sarah heißt die andere Tote, ne?
Ja.
Ja, Sally, glaube ich. Ja. Rest in Peace, Sally. Genau. Ja. Obsession. Gutes Ding. Gerne mehr davon, Fabian. Gerne mehr von euch, von uns. Kriegt ihr auf jeden Fall in der nächsten Woche. Da wird es kein Horror. Und ich entschuldige mich, ich bin im Urlaub.
Vollkommen das zurecht.
Genau. Sie werden zurechtkommen.
Hast du dir verdient.
Ja. Ich werde auch Katzen streicheln, vielleicht.
Hoffentlich lebendige.
Ich hoffe auch. Wir gucken mal, was passiert. Vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst und wir wieder über Horrorfilme sprechen konnten. Es war mir ein Vergnügen.
Wie immer. Ein Traum.
Genau, wie immer. Und euch da draußen, haut rein. Wir hören uns.
Bis dann. Tschüssi.
Bis dann. Ciao.